Zwei Sätze zu meiner Person vorweg. Ich bin auf dem Gemeindebezirk Esslingen innerhalb der Methodistischen Kirche seit inzwischen mehreren Jahrzehnten Prediger, aber nicht Theologe, sondern Jurist und von Beruf Rechtsanwalt. Ebenso lang leite ich mit meiner Frau die Jugendarbeit auf dem Bezirk und das ist innerhalb der Gemeindearbeit meine eigentliche heimliche Leidenschaft. Aber das Predigen gehört auch dazu. Thema heute Morgen: Der Weg zur Rettung, wie viele Eingangstüren hat eigentlich der Himmel? Immer mehr Menschen, auch Christen, stellen sich den Himmel inzwischen so vor wie den Schuk, also einen großen Basar, zum Beispiel in der Altstadt von Jerusalem. Da gibt es das bekannte Davidstor oder das bekannte Damaskustor und noch viele andere Tore und unbenannte Nebeneingänge, Seiteneingänge, Hintereingänge. Und man kommt auch durch die Katakomben von unten und übers Dach von oben in die Altstadt von Jerusalem. Motto übertragen lautet: Viele Wege führen in den Himmel. Ist das so? Die anschaulichste Antwort für mich steht, Achtung, Überraschung, im Alten Testament. Ich lese den Predigtext, 4. Mose 21, 4 bis 9. Mose richtet die eherne Schlange auf. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot und kein Wasser hier, uns ekelt von dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte du den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine kupferne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die kupferne Schlange an und blieb leben. Amen. Damit wir die Dramatik dieses Textes besser verstehen und verinnerlichen können, tauchen wir nun ein mitten hinein in diese Geschichte und wir befinden uns jetzt gedanklich circa 1500 Jahre vor Christus in der Wüste Sinai in einem israelitischen Zelt. Der Vater einer Familie stürzt in Panik zum Zelteingang herein und schreit: Eine Giftschlange hat mich erwischt, gebissen, unten am Bein. Seine Frau ist entsetzt und erkennt deutlich zwei Bissspuren am Bein ihres Mannes, die sich auch schon leicht verfärbt haben. Sie weiß, dieses Schlangengift ist absolut tödlich. Damit es sich nicht so schnell verteilt, verbindet sie das Bein ihres Mannes fest ab. Aber allen ist völlig klar, diese Nacht wird der Mann nicht überleben. Plötzlich hören sie aufgeregte Stimmen im Nachbarzelt. Und dann wird die Zelttüre aufgerissen und ein Bote verkündet: Hört zu, Leute, Mose hat bei der Stiftshütte eine kupferne Schlange gegossen und an einem Pfahl aufgehängt. Er lässt von Gott ausrichten: Wer die Kupferschlange ansieht, auch wenn er gebissen ist, der wird leben. Leute, kommt schnell, das ist eure einzige Überlebenschance. Absolute Stille im Zelt. Das ist der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe, sagt der Vater aufgebracht. Auf eine Kupferschlange sehen und das tödliche Gift soll schlagartig weg sein, wollen die uns für dumm verkaufen? Das ist doch völlig sinnlos. Seine Frau mischt sich ein. Hallo, überleg doch, schon vergessen? Mose hatte bisher immer Recht. Er hat zum Beispiel den Auszug aus Ägypten angekündigt. Keiner hätte das für realistisch gehalten, aber wir sind tatsächlich ausgezogen. Oder erinnerst du dich an die Erzählungen vom Durchzug durchs Schilfmeer? Hätte dein Vater etwa ernsthaft geglaubt, dass sich das Meer vor ihnen teilen könnte? Oder hast du selber erwartet, dass plötzlich Millionen von Wachteln vom Himmel fallen, alles schon vergessen? Lieber Mann, ich rate dir, mach's einfach. Probier's aus. Andernfalls wirst du heute Nacht sterben. Während der Mann überlegt, was er tun soll in dieser außergewöhnlichen Situation, sehen wir uns mal zwischenzeitlich an, wie das Volk Israel in diese bescheuerte Situation kommen konnte. Circa 40 Jahre Wüste liegen hinter ihnen. Wir müssen nur noch durch das Land Edom hindurch. Und dann liegt das verheißene Land direkt vor uns. Also schicken sie Boten zum König von Edom und bieten ihm an, wir bleiben immer straight auf der Hauptstraße, weder nach links noch nach rechts. Und wenn wir Wasser nehmen für uns oder Tiere, dann bezahlen wir Cash. Eigentlich ein faires Angebot. Antwort der Edomiter: Ihr werdet nicht durch unser Land ziehen oder wir werden euch mit dem Schwert entgegentreten. Also musste Israel einen Umweg in Kauf nehmen, um Edom herum, noch länger in der Wüste. Und das bringt das müde gewordene Volk wirklich in Rage und das Fass zum Überlaufen. Wir lesen, das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir in der Wüste sterben sollen? Kommt Ihnen dieses Murren irgendwie bekannt vor? Genau dieselbe Reaktion wie zuvor bei ihren Vätern vor 40 Jahren, die deshalb in der Wüste gestorben sind und nicht in das verheißene Land gekommen sind. Wie reagiert Gott nun in unserem Fall? Das Volk erlebt eine böse Überraschung. Zwar nicht weitere 40 Jahre durch die Wüste, denn sonst wäre das Volk Israel wahrscheinlich heute noch unterwegs, aber Gott sagt auch nicht, okay, dieses lommelige Manna und diese Wachteln, da habt ihr jetzt genug davon, ab morgen reiche ich euch Currywurst mit Pommes rot-weiß, gerne auch vegetarisch und vegan, einen frischen Salat dazu und ein eisgekühltes Stuttgarter Hofbräu. Das sagt er nicht, sondern wir erleben wieder ein Gerichtshandeln. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. An dieser Stelle kehren wir zurück in unser Zelt. Ins Zelt des Familienvaters, der ja wirklich gebissen wurde. Und ich stelle auch an Sie zwei wichtige Fragen. Frage 1. Was muss der Vater tun, um zu leben? Antwort im Text. Nur wenn er zur kupfernen Schlange geht und sie ansieht, sagt Gott, wird er leben. Ist das irgendwie logisch? Kann eine kupferne Schlange heilen? Nein, natürlich nicht. Ja, was passiert denn dann dort? Wenn einer hingeht, dann handelt Gott höchstpersönlich, dann tut Gott offensichtlich ein Wunder. Und deswegen heißt es hier in Vers 7, bitte den Herrn, sagt das Volk, dass er die Schlangen von uns nehme. Und jetzt die wesentlich problematischere Frage. Die zweite Frage lautet, was passiert, wenn er die kupferne Schlange nicht ansieht? Was passiert, wenn er einfach nichts tut? Was passiert, wenn er sitzen bleibt? Motto Loriot, ich will einfach nur sitzen. Oder noch deutlicher, zugespitzter, was passiert, wenn er andere gute, absolut sinnvolle Dinge tut? Wenn er zum Beispiel seiner Mutter das Abendessen bringt. Wenn er zum Beispiel die aufgewühlten Kinder, die alles mitkriegen, ins Bett bringt. Wenn er die Tiere versorgt. Wenn er seinen Nachbarn hilft, das Wagenrad zu reparieren, weil es morgen ja vielleicht schon weitergehen könnte. Lauter gute Taten der Nächstenliebe. Ja, was passiert denn dann? Die für viele unzumutbar und skandalös erscheinende Antwort lautet, egal was er sonst tut, und das ist die Anschaulichkeit dieser Geschichte im Alten Testament, er wird sterben. Wenn er nicht zur kupfernen Schlange geht, sondern irgendetwas anderes tut, egal was, wird er sterben. Haben Sie es noch im Ohr? Dass viele aus Israel starben. Die sind tatsächlich gestorben. Ja, aber das kann doch alles nicht sein. Ich vermute auch hier bei einigen Zuhörern einen großen inneren Aufschrei. Das ist mal wieder typisch Altes Testament. Diese Geschichte aus 4. Mose 21 ist längst kalter Kaffee. Ach, ist das so? Natürlich nicht. Es ist genau das Gegenteil. Und ich würde sagen, um im Bild zu bleiben, der Kaffee des Alten Testaments ist bis heute kochend heiß. Das ist eines meiner heutigen Anliegen, Ihnen mitzuteilen. Das Alte Testament hat enorme Bedeutung auch für uns als Gemeinde heute. Das zeigt gerade unser heutiger Predigtext. Er ist ein Musterbeispiel dafür, denn, und jetzt wird es spannend, jedenfalls für mich, ich hoffe auch für Sie, Jesus selbst greift unseren Predigtext aus und legt ihn aus. Das ist ja ideal für uns. Ich lese nun die Auslegung von Jesus vor. Ich hoffe, dass viele diese Auslegung kennen. Wer sie nicht kennt, der wird etwas überrascht sein. Johannes 3, 14 bis 16. Gespräch Jesus mit Nikodemus und Jesus sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Hallo, das ist unsere Geschichte. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Haben Sie es bemerkt? Der bekannte Vers Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, der steht direkt hinter unserer Geschichte aus dem Alten Testament. Jesus sagt hier 1500 Jahre später, die Geschichte von der kupfernen Schlange zur Zeit Moses, das ist meine Geschichte. von wegen Altes Testament und überholt. Das Gegenteil ist der Fall. Das Alte Testament veranschaulicht für uns, was Jesus im Neuen Testament getan hat. Wie damals die kupferne Schlange aufgehängt wurde, muss Jesus ebenfalls erhöht werden am Kreuz. Die Geschichte von der Kupferschlange im Alten Testament ist Anschauungsmaterial für Jesus, für das Geschehen am Kreuz. Sehen Sie die Parallelen. Ich arbeite sie für Sie nochmal heraus. Altes Testament, wer die kupferne Schlange ansieht, entspricht Neues Testament, sagt Jesus, wer an ihn glaubt. Altes Testament, der wird leben. Neues Testament, der hat das ewige Leben. Geschwister, das ist viel mehr. Das ist Leben mit Jesus in Ewigkeit. Und nun wieder der schwierige Teil. Wer nicht auf die kupferne Schlange sieht, Neues Testament, wer nicht glaubt. Altes Testament, der stirbt sofort. Neues Testament, sagt Jesus, der ist verloren. Das Wort wollen die meisten schon längst nicht mehr hören. Der wird nicht gleich tot umfallen, aber der wird die Ewigkeit nicht bei Jesus verbringen. Ja, das ist doch viel dramatischer, vor allem dauerhaft. Und jetzt stelle ich Ihnen dieselben zwei Fragen, die ich zum Alten Testament gestellt habe, nochmals zum Text aus Johannes 3. Was muss ich tun, gilt für Sie auch, um ewiges Leben zu haben? Antwort: an Jesus glauben. Das heißt, die Sünde vor dem Kreuz bekennen. Wir lesen in Vers 7 unseren Text, wir bekennen unsere Schuld, sagt das Volk, und dann das Geschenk der Vergebung annehmen. Wieder die Frage, ist das logisch? Leider nein, auch für mich als Anwalt. Ich würde es lieber deutlich erklären können. Aber wenn ich zum Kreuz gehe, dann tut Gott ein Wunder. Ich kann das nicht wirklich verstehen. Das ist rational nicht nachvollziehbar, wie das umgesetzt wird. Deshalb ist der Weg zum Kreuz bis heute so schwierig. Und nun wieder die zweite erschütternde Frage. Was passiert, wenn ich nicht glaube? Johannes 3, Vers 16. Ich bin verloren, sagt Jesus selbst. Also, was passiert, wenn ich sozialdiakonisch tätig bin? Zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe aktiv. Wenn ich an einer Giftbox mitarbeite. Wenn ich jedes Gemeindemittagessen organisiere. Keine Frage, das sind alles herausragende, sinnvolle, für unsere Mitmenschen hilfreiche Tätigkeiten. Aber was passiert dann? Die Antwort Jesu lautet, ich bin verloren. Warum? Weil ich mir die Rettung aus der Sicht Gottes nicht selber erarbeiten kann. Ein Grundprinzip der Bibel. Irgendwelche Ersatzhandlungen zum Glauben helfen nicht. Einsatz im sozialdiakonischen Bereich sind gut und wichtig, bitte weitermachen, selbstverständlich, aber dieser Einsatz rettet nicht. Nur der Glaube an Jesus rettet und das ist ein Geschenk und dieses Geschenk muss man annehmen. Johannes 3, Vers 16, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das sind herausfordernde Worte. Und deswegen kommen viele Menschen mit diesen herausfordernden Aussagen, nur der Glaube rettet, nicht gut klar. Aber wir haben ein anschauliches Beispiel im Alten Testament. Habt ihr das Bild vom Zelt noch vor Augen? Wer von der Giftschlange gebissen wurde und im Zelt sitzen bleibt oder irgendetwas anderes tut, so gut und sinnvoll es auch sein mag. aber eben nicht zur kupfernen Schlange geht, der stirbt. Ahnen Sie die Dramatik dieser Geschichte? Ja, und was ist dann mit unseren guten Taten? Die sind sehr wichtig, aber andersherum wird ein Schuh daraus. Nicht die eigenen Taten retten. Zuerst muss ich, um gerettet zu werden, ans Kreuz gehen. Und aus Dankbarkeit für dieses Geschenk der Rettung, quasi als meine Antwort darauf, setze ich mich im Reich Gottes ein, zum Beispiel in der Gemeinde und in der Diakonie. Das nennt die Bibel Nachfolge. Paulus hat zusammenfassend im Römerbrief die markante Formel für uns formuliert: gerecht allein durch Glauben. Aber genau damit haben viele Christen, auch aus unseren EMK-Gemeinden, ein ernsthaftes und nachvollziehbares Problem. Sie sagen, ein liebender Gott kann doch gute und aufrichtige Menschen, die sich um ihren Nächsten kümmern, nicht abweisen. Die kann er doch nicht sterben lassen, Altes Testament. Die kann er doch nicht verloren gehen lassen, Neues Testament. Und Geschwister, diese Frage, deswegen behandle ich sie heute, ist für mich extrem belastend. Denn diese These, die wird auch in unserer Familie immer wieder diskutiert und massiv vertreten. Und dann sage ich zu unseren Kindern, ja, ich möchte euch aber im Himmel ja irgendwie wiedersehen. Dann sagen die zu mir, ja, da musst du dir keine Sorgen machen, im Himmel werden wir uns alle wiedersehen. Darauf kannst du dich verlassen. Diese Gelassenheit habe ich nicht. Die These von den guten Taten klingt irgendwie nachvollziehbar, ja. Sie kommt auch sehr tolerant daher, ja. Ist aber, denken wir an unser Zeltbeispiel, aus meiner Sicht nicht richtig. Und da viele mit der Vorstellung nicht klarkommen, dass gute Taten keine Eintrittskarte in den Himmel sind, möchte ich dazu ergänzend noch zwei Anmerkungen machen. Anmerkung 1. Wer glaubt, durch eigene Taten gerecht zu sein vor Gott, sagt im Ergebnis, auf das Sterben Jesu kann ich verzichten. Wir kennen den scheinbar großzügigen und toleranten Spruch, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Wer so denkt, ignoriert das Karfreitagsgeschehen und ersetzt das Sterben Jesu durch eigene Taten. Einen christlichen Glauben ohne das Geschenk Gottes an Karfreitag und damit auch ohne Ostern gibt es aber nicht. Diese Ereignisse sind der Kern des christlichen Glaubens. Zweite Anmerkung, und damit kommen wir zum Unterthema für den heutigen Gottesdienst. Der Weg zur Rettung, wie viele Eingangstüren hat denn der Himmel eigentlich? Gibt es, liebe Gemeinde, im Himmel einen Sondereingang für Gutmenschen? Also Menschen, die zwar nicht an Jesus glauben, aber unstreitig viele gute Taten vollbracht haben. Ja, was sagt denn Gottes Wort zur Anzahl der Türen im Himmel? Und da haben wir die Lesung gehört und da sagt Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Geschwister, ohne Theologe zu sein, das klingt nach einer Tür. Und noch deutlicher, Johannes 14, Vers 6 ergänzt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Haben wir vorher auch gesungen. Aufgrund dieser Aussagen Jesu habe ich mir einmal in einer früheren Predigt in einer Gemeinde erlaubt, darauf hinzuweisen, dass es nur eine Tür in den Himmel gibt, nämlich Jesus. Diese Aussage hat bei den damaligen Zuhörern heftige Reaktionen und Proteste ausgelöst. Ich bin mal gespannt, wie es nachher sein wird. Sie sagten, Jesus, die einzige Tür in den Himmel, das ist aber eine sehr engstirnige theologische Auffassung. Da sind wir viel offener und vor allem toleranter. Der Himmel hat viele Eingangstüren. Und jeder, der etwas anderes behauptet, ist intolerant, xenophob oder diskriminierend. Viele Wege führen danach nicht nur nach Rom, sondern eben auch in den Himmel. Ich würde mich über diese vielseitigen Himmelseingangstüren wirklich gerne mitfreuen, wenn es nicht gleichzeitig für mich jedenfalls zum Heulen wäre. Es geht um die wichtigste Frage unseres Lebens. Es geht um Rettung und ewiges Leben. Sollte ich dazu predigen, was die Mehrheit gerne hören würde, was tolerant erscheint und wonach ihnen die Ohren jücken? Die Frage, wie viele Eingangstüren hat der Himmel, hat Jesus klar selber beantwortet. Ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird gerettet. Beispiel dafür unsere Geschichte aus dem Alten Testament. Einen Sondereingang aufgrund guter Taten erwähnt Jesus nicht. Was muss ich also tun, um ewiges Leben zu haben? Ich muss an Jesus glauben. Letzter Punkt, letzte Frage. Ja, was tun wir denn nun, wenn wir wissen, dass nach Jesus' Aussage es nur einen Weg zur Rettung gibt? Dazu noch zwei Hinweise. Erster Hinweis an alle, die selbst noch im Zelt sitzen. Wir haben gehört, sitzen bleiben hilft nicht. Also lade ich Sie ein, aufzustehen und zum Kreuz zu gehen und darauf zu vertrauen, auch wenn man es nicht versteht, dass Gott ein Wunder tut und ihre Sünde wegwischt und ihnen ewiges Leben schenkt. Wer dazu zur Umsetzung Fragen hat, darf mich gerne ansprechen. Zweiter Hinweis, wer verstanden hat, dass alle, die noch im Zelt sitzen, verloren sind, ja, was wird der denn tun oder die? Sie oder er werden überlegen, wer aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis sitzt denn da noch im Zelt? Und dann wird er oder sie so schnell wie möglich dahin rennen, indem er jemanden kennt, der da noch sitzt und ihn einladen, komm zur Stiftshütte, komm neutestamentlich zum Kreuz Jesu, nimm seine Vergebung an. Bitte merken Sie sich anschaulich an der AT-Geschichte, unsere Funktion als Einzelne und als Gemeinde ist die der Ehefrau im Zelt. Unsere Aufgabe ist die der Ehefrau im Zelt. Die sagt und lädt ein, steh auf, geh zur Stiftshütte, geh zum Kreuz, mach's einfach, probier's aus. Ja, warum? Weil Jesus einlädt, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Amen.